Ja, es war ja Sommerferienzeit und ich nehme an, viele von euch waren ein paar Tage, Wochen oder so in der Ferien. Wir haben das auch machen als Familie. Wir waren fast 4 Wochen weg und wir haben das sehr genossen. Ich finde das jedes Mal so schön, so eine längere Pause haben im Sommer, wo eben Tage nicht gefüllt sind mit Aufgaben erledigen, Terminen, Vorbereitung, was auch immer, Sitzungen, sondern es geht dann so ein bisschen um andere Themen in den Ferien. Da fragt man sich zum Beispiel, was soll man heute unternehmen? Oder wo ist die nächste Bade? Was soll man essen? Das ist eine wichtige Frage in den Ferien. Oder auch, was ist der nächste Halte oder der nächste Campingplatz auf unserer Tour? Das sind so unsere Fragen gewesen, die uns beschäftigt haben. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber es gibt doch die Momente in den Ferien, wo wir so das Leben geniessen und uns dann denken, müsste nicht das Leben irgendwie immer so sein? Das ist doch irgendwie das wahre Leben. So die Abendstimmung am Meer geniessen, einen feinen, leckeren Trink schlürfen, einen langen Spaziergang am Strand, eine schöne Wanderung in den Bergen, lang ausschlafen am Morgen. Das wäre doch eigentlich das richtige Leben. Und dann aber wissen wir, glaube ich, alle irgendwie intuitiv, dass so ein Leben vielleicht nach ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten, würden wir das toll finden, aber irgendwann würde uns doch etwas fehlen. Ich behaupte mal, dass Ferien so etwas Schönes und Erholsames sind, weil wir die Aussicht haben darauf, dass wir wieder einen Job haben. Weil wir die Aussicht darauf haben, dass wir wieder arbeiten gehen. Darum ist das andere Leben abwechslungsreich oder schön oder erholsam. Und es ist ja so, dass wir, glaube ich, alle den Wunsch haben in uns, mit unserem Leben etwas zu bewirken. Nicht nur Ferien zu haben, sondern etwas zu tun. Weil, sind wir ehrlich, zum Beispiel Arbeitslosigkeit ist eine grosse Belastung für Menschen, wenn sie arbeitslos sind. Andersrum ist es aber auch das andere belastend, wenn man zu viel Arbeit hat oder wenn man einen ungesunden Arbeitsrhythmus hat. Was ich mit dem sagen will, ist, Arbeit ist wahrscheinlich eines der ganz grossen Themen, die uns alle betrifft. Von relativ jung bis alt, auch Leute, die pensioniert sind, arbeiten noch meistens irgendetwas, auch wenn es vielleicht nicht bezahlt ist. Also es ist ein riesiges Thema. Und für viele hat eben jetzt nach den Ferien hat die Arbeit wieder angefangen, der Alltag. Und wie gesagt, wir werden uns in den nächsten Gottesdiensten mit dem Thema beschäftigen. Arbeit und Glauben. Die grosse Frage, die hinter dieser Predigtreihe steckt, ist die Frage, was hat der Job, den ich mache, von Montag bis Freitag? Und da muss ich noch schnell einfügen. Mit Arbeit meine ich nicht nur deinen bezahlten Job, deine Anstellung, sondern ich meine auch deine unbezahlte Arbeit. Das, was man eben in einem Verein macht oder da in der Kirche mitschafft. Und ganz wichtig auch die Arbeit, wo Väter und Mütter daheim arbeiten, mit ihren Kindern, der Haushalt. Das ist alles Arbeit. Die grosse Frage ist, was hat das, was wir von Montag bis Freitag machen, bei eurer Arbeit, was hat das mit Gott zu tun? Oder eben umgekehrt, was hat Gott eigentlich für ein Interesse an unserer Arbeit? Was hat das miteinander zu tun? Und wer das Thema noch ein bisschen vertiefen will, nicht nur in den nächsten Predigten, dem werde ich 2 Bücher empfehlen. Das ist so für die 2, 3 Nerdigen unter uns, die gerne lesen. Das eine ist von John Mark Comer. Das heisst Ruhe, Arbeit, Ewigkeit. Das ist relativ easy zum Lesen. Sehr empfehlenswert. Einiges aus diesen Predigten kommt aus diesem Buch. Und das andere, das noch ein bisschen tiefgründiger ist, ist von Timothy Keller, ich habe nur die englische Version da. Every Good Endeavor, auf Deutsch heisst es, glaube ich, Berufung. Und die gibt es beide, also die deutsche Version. Und auch das gibt es in der EVB. Eben für die 2, 3 unter uns, die gerne lesen, die dürfen die Bücher noch lesen zur Vertiefung. Vorweg, wenn wir über Arbeit reden in den nächsten paar Wochen, möchte ich 2 Sachen noch sagen. Erstens einmal aus Sicht der Bibel gibt es keine Wertung der Arbeit. Also es gibt nicht Arbeit, die wichtiger ist oder unwichtiger. Also der Beruf vom Pfarrer oder vom Missionar ist aus biblischer Sicht nicht wichtiger als der Beruf von denen, die im Haushalt arbeiten, oder vom Bäcker, oder von der Buchhalterin, oder vom Lehrer, oder von irgendeinem anderen Job. Ganz wichtig. Es gibt keine Wertung. Und das Zweite ist auch noch, das Ziel von deiner Arbeit, ich sage mal von der angestellten Arbeit, ist nicht einfach nur, dass du deinen Freunden von Jesus erzählst. Das ist auch wichtig, aber ist nicht unbedingt das primäre Ziel. Und auch das primäre Ziel ist nicht unbedingt, dass du einfach Geld verdienst, damit du dann kannst das den Kirchen oder Missionaren spenden. Das ist auch nett, auch wichtig. Aber das ist nicht das erste Ziel von deiner Arbeit. Und wir werden heute eben darüber reden, was ist eigentlich das Ziel von unserer Arbeit oder was steckt hinter dem. Darum ist das heutige Thema, die Arbeit ruft. Und ich werde darüber reden, wir werden ganz am Anfang der Bibel gehen, wir haben schon ein paar Verse gehört in der Lesung. Und wir werden sehen, dass Gott die Arbeit in unser Menschsein schon hineingelegt hat, von ganz am Anfang an. Und wir werden sehen, dass Arbeit gut ist und wichtig. Die zwei Sachen. Arbeit ist gut und wichtig. Über die zwei Sachen werde ich reden in den nächsten paar Minuten. Das Erste ist, die Arbeit ist gut. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und interessant ist, dass Gott dargestellt wird als ein Schaffender, als ein Handwerklicher, als einer, der schafft mit seinen Händen, um die Welt zu erschaffen. Das ist ganz interessant. Er wird als kreativer Schöpfer dargestellt, unser Gott. Der zweite Vers der Bibel, der lautet so. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Ausdruck, der hier gebraucht wird für formlos und leer, ist eines meiner Lieblingswörter im Hebräisch. Das ist Tohu Wabohu. Tohu Wabohu, das kennen wir ja aus unserem Sprachgebrauch. Das Kinderzimmer daheim, oder? Sagen wir manchmal die Familien, ja, das ist ein riesen Tohu Wabohu. Und das trifft es genau. Es ist ein Chaos. Und genau so müssen wir uns das vorstellen. Wo Gott am Anfang die Welt geschaffen hat, ist die Welt eigentlich noch ein Chaos gewesen. Da ist noch keine Form da gewesen, da ist noch keine Schönheit da gewesen. Das ist eigentlich einfach mal ein Klumpen Materie gewesen. Formlos, chaotisch. Und auch das Bild, das da gebraucht wird von dem Wasser, ist ein Bild eben für chaotische Mächte. Ihr müsst euch riesige Wellen vorstellen, die irgendwo gegen einen Fels antatschen. Das ist die Macht oder die Kraft von diesem Chaos. Und die Welt war eben zuerst eigentlich einfach eine chaotische Materie gewesen. Und in dem Innen fährt jetzt der kreative Prozess von Gott an. Das kann man dann lesen über die verschiedenen Verse und Tage und so weiter hinweg. Gott ist kreativ an der Arbeit. Er fängt an, das Zeug zu ordnen. Er trennt das Land vom Wasser. Er bringt Ordnung ins Chaos hinein. Und dann fängt er an, dass Zeug wächst, dass Pflanzen wachsen und dass Tiere entstehen und so weiter. Also höchst kreative Prozess. Gott ist da wird hier als Designer gezeigt, als einer, der Sachen entwickelt. Also Arbeit, das ist das Erste. Arbeit im Sinn von Gott ist gut, weil es ein höchst kreativer Prozess ist. Arbeit im Sinn Gottes ist kreativ und ordnet das Chaos. Und Arbeit ist eben gut, weil wir kreativ sind und Ordnung in die Sachen hineinbringen. Und das war übrigens alles andere als selbstverständlich in der damaligen Zeit. In der damaligen Zeit, wo der Bericht geschrieben worden ist über die Schöpfung der Welt, hat es noch andere sogenannte Schöpfungsgeschichten gegeben von den Völkern, die rund um Israel waren. Eine der berühmtesten Schöpfungsgeschichten, Mythen, ist von den Babyloniern. Der heisst Enuma Elish. Das ist die Geschichte, wie sich Babylonier vorgestellt haben, wie die Welt entstanden ist. Und in dieser babylonischen Geschichte gibt es zwei Götter, die gegeneinander kämpfen. Der Marduk und Tiamat. Und ich bin nicht sicher, ob Tiamat weiblich oder da bin ich nicht sicher. Egal. Der Marduk, jedenfalls, gönnt gegen den oder die Tiamat, wie auch immer. Und schafft dann aus dem Körper von dem anderen Gott die Welt. So hat man sich das vorgestellt bei den Babyloniern. Und wichtig, der Marduk erschafft Menschen, damit Menschen die niedrige Arbeit übernehmen. Es ist im babylonischen Verständnis absolut klar gewesen, dass Götter nie würden arbeiten, vor allem mit den Händen nicht. Also die hätten nie das Arbeit so im Sinn von eben handwerklich etwas schaffen, ist völlig unter der Würde gewesen von diesen Göttern. Die hätten nie geschaffen. Darum haben es Menschen gemacht, die die niedrige Arbeit machen können. Oder schauen wir bei den Griechen. Die Griechen, die haben ja ganz viel Mythologie und Geschichte. Und dort gibt es etwas, das heisst die Büchse der Pandora. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Und die Büchse der Pandora, wenn man die aufmacht, kommt alles Schlimme und Böse raus. Und wisst ihr, was in der Büchse der Pandora auch drin ist? Arbeit. Also im Verständnis der Griechen war Arbeit etwas Böses, etwas Negatives. Also bei den Babylonier, bei den Griechen, diesen Kulturen rund um Israel, ist Arbeit als etwas Niedriges und Böses angeschaut worden. In der Bibel ganz anders. In der Bibel sehen wir im nächsten Kapitel, dass Arbeit im Sinn von Gott nicht nur kreativ ist, sondern auch konkret. Man könnte auch sagen, handfest. Es gibt ganz einen interessanten Vers. 1. Mose 2,7, dort heisst es: Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist eine ganz erstaunliche Beschreibung. Stellt euch das vor. Gott knünelt am Boden, nimmt von dieser Erde, von dem Dreck und formt daraus einen Mensch. Man kann also sagen, Gott hat Dreck unter den Fingernägeln gehabt, wo er den Mensch geschaffen hat. Und das ist so ein starkes Bild. Und mit diesem Bild würdigt Gott alle menschliche Arbeit, insbesondere Arbeit, die mit der Hand gemacht wird, Arbeit, die auch in unseren Breitengraden nicht so ein höchstes Ansehen hat, wie vielleicht Arbeit, die im Büro oder mit dem Kopf oder so gemacht wird. Aber Gott wird da als Gott dargestellt, der sich die Finger dreckig macht, als ein Gott, der schafft, der kreativ ist, der sich nicht schade ist, dass sie in Finger dreckig werden. Also die Arbeit im Sinn von Gott ist kreativ, konkret. Und dann ist interessant, heisst es am Ende vom Schöpfungsbericht, am 7. Tag also war Gottes Werk vollendet. Ihr könnt das mal nachlesen, wie das jeden Tag so passiert ist. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk. Und das zieht sich jetzt so wie ein roter Faden durch den Schöpfungsbericht durch. Alles, was Gott erschafft, ist gut. Und am 7. Tag ruht Gott aus, macht eine Pause. Jetzt ist wichtig, Gott hat sich nicht ausgeruht, weil er so total erschöpft war und endlich mal wieder ausschlafen musste, so wie wir vielleicht einmal an einem freien Tag. Sondern wenn Gott ruht, heisst das, er hat sich gefreut an dem, was er erschaffen hat. Wir können uns das Bild so vorstellen, wie Gott hat gerade die ganze Welt geschafft, in 6 Tagen, und jetzt am 7. Tag steht er mal an, schaut sich das alles an und denkt, das ist also richtig gelungen. So wie du vielleicht nach einem handwerklichen Projekt irgendetwas baut oder so und dann schaust du es an und denkst, hey, das ist mir gelungen. Du freust dich an deiner Arbeit und so freut sich Gott an dem 7. Tag über seine Arbeit. Und in dem Sinn, Arbeit im Sinn von Gott, wie sich das Gott ursprünglich gedacht hat, ist nicht nur kreativ, konkret, es ist auch erfüllend. Gott hat die Arbeit so designt. Er hat selber so geschaffen, dass die Arbeit erfüllend war. Und übrigens, so wie wir jetzt in den nächsten paar Wochen über Arbeit reden, so reden wir auch zu dem Thema, das ganz eng dazugehört, nämlich Ruhe. Sabbat und Ruhe werden wir im November eine Predigtreihe darüber haben. Weil man kann nicht über Arbeit reden, ohne auch über Ruhe reden. Das sind wie die zwei Seiten von einer Medaille. Also, wir haben mal fest, nachdem wir das angeschaut haben, Arbeit ist gut, weil sie kreativ, konkret und erfüllend ist. Wir haben fest, das wahre, das echte Leben ist nicht irgendwo neben der Arbeit zu finden. Das wahre, echte Leben ist nicht dort zu finden, wo dann am Abend endlich die Arbeit durch ist und wir können vier Abend geniessen. Oder das Leben ist nicht wirklich dort zu finden, wo man dann endlich die Woche ist durch. Es ist Freitagabend, thank God it's Friday, oder endlich ist Wochenende, jetzt kann ich alles hinter mir lassen. Das ist das wahre Leben. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Es haltet sich ja auch in den christlichen Kreisen so das Klischee, dass man sagt, ja weisst, es ist nicht so wichtig, was du tust, sondern wer du bist. Und das hat schon etwas ein bisschen Wahres, aber es ist auch ein Klischee, weil bei Gott kann man das, was wir tun und wer wir sind, nicht einfach trennen. Es ist nicht, wir sind einmal und dann schaffen wir mal, sondern es ist beides ganz eng miteinander verwoben. Und Arbeit im Sinn von Gott, wie sich das Gott ursprünglich gedacht hat, ist Arbeit kreativ, sie ist konkret und sie ist erfüllend für uns. Der John Mark Comer geht in seinem Buch so weit, dass er sagt, in der biblischen Sicht vom Menschen arbeiten wir nicht, um zu leben. Also das wäre so die Sicht, dass man sagt, oh, jetzt muss ich die 5 Tage hinter mich bringen, dass ich dann am Wochenende endlich so kann leben. Sondern er sagt, wir leben nicht, wir arbeiten nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Also Leben ist in der Arbeit drin. Wenn wir arbeiten, dann leben wir. Und das heisst, ganz konkret, dass ich glaube, etwas, was wir in unser Leben mitnehmen können, in unseren Alltag, wenn du morgen wieder arbeiten am Montag, die Überlegung, wie du deine Arbeit könntest kreativ machen. Und ich meine mit kreativ jetzt nicht künstlerisch. Du musst nicht überall irgendwo etwas anmalen und ein bisschen vor dich hin tänzeln beim Arbeiten. Kreativ heisst schöpferisch. Also wenn du morgen einem Problem begegnest bei der Arbeit, dann überleg dir doch, wie du das kreativ könntest lösen. Oder wie du Prozesse in deiner Firma vielleicht kreativ könntest verbessern. Oder wie du vielleicht die Stimmung unter deinen Mitarbeitern könntest kreativ verbessern oder ein bisschen aufholen oder was auch immer. Oder vielleicht bist du jemand, der Produkte erschafft, die kreativ sein könnten, die schöpferisch sein könnten. Oder du bringst deine Kreativität auch in der Kirche ein oder in einem anderen Verein. Also das ist alles Sinn, das ist alles Arbeit, wie sich Gott das vorgestellt hat. Aber vielleicht müssen wir noch eine Frage tiefer gehen und sagen, Arbeit ist nicht nur gut, aber wieso sollen wir denn überhaupt arbeiten? Und das ist noch das Zweite, wo ich darüber reden will. Arbeit ist nicht nur gut, Arbeit ist auch sehr wichtig. Und vergessen wieder, wir reden nicht nur von der bezahlten Arbeit, sondern von aller Arbeit, die du machst. Wo Gott den Menschen geschaffen hat, lesen wir, das ist eben in der Lesung schon vorgekommen, ich lese nochmal 2 Verse vor. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Es heisst da, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und auch da wieder ist eine Vorstellung dahinter, die in der Antike in vielen Kulturen geherrscht hat. Es hat ja die Tempel gegeben, wo die anderen Völker gebaut haben. Und in diesen Tempeln hat es Statuen von Göttern gehabt. Und das sind sichtbare Statuen von unsichtbaren Göttern. Im biblischen Verständnis ist eigentlich die ganze Schöpfung, die Natur, sozusagen ein Tempel. Und die Menschen sind wie die Statuen von diesen Göttern in den Tempel. Sie sind das Abbild von Gott in dieser Welt. Also du und ich als Mensch sind das Abbild von Gott in dieser Welt. Und darum, weil Gott selber kreativ ist, weil er ein schöpferischer Gott ist, weil er ein schaffender Gott ist, sollen wir auch kreative, schaffende Abbilder sein von Gott. Und sehr interessant ist ja, dass Gott, wenn er die Welt schafft, ist nicht ein fertiges Produkt. Das ist nicht ein fertiger Schraubenzieher, den er uns hier in die Hand drückt. Wobei, das ist jetzt ein Blödsinn. Es ist nicht ein fertiges Produkt, das wir jetzt einfach brauchen können, sondern es ist ein Projekt. Nicht ein Produkt, sondern ein Projekt. Gott hätte auch ganze Völker können aus Erde herstellen, nicht nur ein einziger Mensch. Aber Gott wählt den Weg von Ehe, von Familien, dass aus den Menschen grosse Gruppen und Völker werden. Er hätte das einfach alles aus Erde schaffen können. Oder beim Essen ist es das Gleiche. Er hätte können Essen vom Himmel oben runterfallen lassen, so wie er es bei den Israeliten gemacht hat, in der Wüste, wer die Geschichte kennt. Aber er wählt den Weg von Samen, wo Getreide geben und Früchte und Gemüse und so weiter, damit Menschen und Tiere Essen bekommen. Oder er hätte ja auch irgendwie einfach eine fertige, perfekte Welt machen können. Aber so hat das Gott nicht gemacht. Er hat eine Welt geschaffen voller Potenzial, voller Möglichkeiten. Und hat uns Menschen die anvertraut und hat gesagt, ihr seid jetzt meine Partner, ihr seid meine Mitarbeiter, um das Projekt von dieser Schöpfung weiterzuführen. Und wir sollen das Projekt jetzt nicht, wir sind nicht Marionetten von Gott, sondern wir sind Mitarbeiter, wir sind Partner. Wir können das nehmen an Rohstoff, den Gott in die Welt hineingelegt hat und etwas Gutes daraus machen. In seinem Buch eben über Arbeit definiert der Tim Keller Arbeit so. Das finde ich eine sehr gute Definition. Arbeit ist die Umgestaltung des Rohmaterials der Schöpfung Gottes in einer Weise, die der Welt im Allgemeinen und den Menschen im Besonderen hilft, zu florieren und sich zu entfalten. Das ist die Idee von Arbeit. Das zu nehmen, was Gott in die Welt hineingelegt hat und etwas Gutes daraus zu machen, dass Menschen aufblühen und florieren können. Das ist übrigens gemeint, wenn im Vers 28 das Verb «herrschen» gebraucht wird. Das ist jetzt für uns ein bisschen ungewohntes Verb, weil wir eigentlich etwas Negatives mit dem verbinden. Aber genau um das geht es. Gott sagt, nehmt das Potenzial, das ich in die Schöpfung hineingelegt habe, und macht etwas Gutes daraus. Und Gott geht mit dem Schritt, dass er sagt, herrscht über die Welt, ein grosses Risiko ein. Weil man kann Potenzial immer auch zum Schlechten brauchen. Und wenn man in die Welt hineinschaut, wir haben ganz viele Beispiele von dem. Menschen brauchen die Ressourcen von dieser Welt nicht nur zum Guten. Irgendwelche Meere werden überfischt oder irgendwelche Tierarten werden ausgelöscht oder Wälder werden abgerodet und so weiter. Das ist nicht so, wie sich Gott das gedacht hat, dass wir es zum Negativen brauchen. Oder es werden Waffen hergestellt mit diesen Metall oder was auch immer. Aber die Idee ist trotzdem, dass wir das, was Gott in die Welt hineingelegt hat, zum Guten brauchen. Und dann betont Gott weiter, er sagt zwei Sachen, er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und dann füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also das Erste ist, vermehrt euch. Ja. Das ist der Auftrag. Das sollen Familien entstehen, das Nachwuchs soll da sein. Und da wird klar, das ist interessant, das Grossziehen, das Erziehen von Kindern ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Schöpfungsordnung von Gott, wie sich das Gott ursprünglich gedacht hat. Und frage also nie mehr einen Vater oder eine Mutter, die daheim ist und ihre Kinder grosszieht, ob sie dann eigentlich auch noch etwas arbeiten nebenan. Weil Kind grossziehen, Kind erziehen, ist eine der wichtigsten und eine der schwierigsten Arbeiten überhaupt, die man haben kann. Das eigentlich ist einfach, es ist nicht zahlt, oder? Aber das ist eine der wichtigsten Aufgaben aus Sicht von Gott. Und dann heisst es weiter, vermehrt euch und füllt, also das Füllen von der Erde. Das heisst jetzt nicht nur einfach, möchtet möglichst viele Kinder und möglichst viele Familien und so weiter, sondern das Füllen von dieser Welt ist eigentlich der Auftrag, Kultur zu schaffen, Gesellschaft zu schaffen. Also Gott gibt da den Auftrag und sagt, hey, fang da Dörfer bauen, fang da Städte bauen, mit Bibliotheken und mit Schulen und mit Theater und mit Marktplätzen und fang da schöne Kunstwerke machen und erfindet Bau Schokolade und Croissant und all das feine Essen, was es gibt auf dieser Welt. Erfindet die Sachen, das ist Kultur schaffen. Wir sollen die Welt füllen mit all dem, was Leben ausmacht. Mit all dem, was schön ist. Mit all dem, was kreativ ist. Das ist der Auftrag von Gott an uns Menschen. Schon seit immer. Und schau, darum Weil Gott, weil Arbeit so wichtig ist, weil du die Schöpfungsarbeit von Gott weiterführst. Darum ist deine Arbeit von Montag bis Freitag so wichtig. Ich beneide dich manchmal ein bisschen um deine Arbeit von Montag bis Freitag, weil die, glaube ich, ein bisschen sichtbarer ist als meine. Aber das nur so eine Klammerbemerkung. Aber schau, jedes Mal, wenn jemand eine Wohnung aufräumt und herrscht über das Tohuwabohu, dann schafft er im Sinn von Gott. Wenn jemand Zahlen in Ordnung bringt, ein Buchhalter, dann herrscht er über diese Zahlen und schafft Ordnung im Chaos. Freunde, das ist Auftrag von Gott, den ihr erfüllt. Und jedes Mal, wenn ein Bauer Samen aussagt und da wächst etwas und man kann ernten und davon leben, dann hat er das Rohmaterial von dieser Welt genommen und etwas daraus gemacht für Menschen. Jedes Mal, wenn ein Handwerker ein Stück Holz nimmt und irgendetwas daraus macht, ein Fenster oder einen Tisch oder was auch immer, dann ist das genau das, der Schöpfungsauftrag von Gott weiterführen, das Potenzial auszunutzen. Wenn ein Metallbauer einen Metallhandlauf aus Metall schafft, dann ist das auch das. Wenn ein Bäcker Brot macht aus was braucht es dazu, alles Mögliche? Mehl und Wasser vor allem.
Sorry.
Wenn ein Musiker Töne nimmt und daraus eine neue Melodie kreiert, komponiert, ist das schöpferisch das Potenzial genutzt im Sinn von Gott. Wenn jemand Wort braucht und daraus einen Text schreibt oder ein Gedicht macht oder auch eine Predigt schreibt, ist das Schöpfungsauftrag von Gott. Ist das wichtig, weil man dieses Potenzial von dieser Welt nutzt im Guten. Und es heisst dann später noch in dem Bericht, wo Gott die Welt schafft, heisst es noch, dass Gott einen Garten angelegt hat, wo er die Menschen hingebracht hat. Und dort heisst es, Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wir denken vielleicht manchmal, das Leben von Adam und Eva im Paradies war so, dass sie einfach vom Liegestuhl gehockt sind und dann war da ein Mango und dort ein Ananas und dort noch ein Caipirinha, wo sie geschlürft haben und so weiter. Und es war einfach voll entspannt. Aber schaut, es ist im Paradies geschaffen worden. Adam und Eva waren Gärtner. Alle unter uns, die Gärtner und Gärtnerinnen, Landschaftsgärtner sind und so weiter, die sind ganz nah dran, was Gott sich ursprünglich für uns Menschen gedacht hat. Also im Paradies hat es Leute gehabt, die geschaffen haben. Das war etwas Gutes. Und Adam und Eva haben den Auftrag gehabt, den Garten zu beschützen. Das heisst, etwas Schönes daraus zu machen. Und der Garten Eden war nicht nur einfach ein schöner Garten, sondern der steht dafür, dass es ein Ort ist, wo Menschen aufblühen können, wo Menschen ihre Fähigkeiten entdecken können, wo sie die grosszügige Liebe von Gott erleben können. Das war die ursprüngliche Idee von dem Garten Eden. Und auch wenn wir heute nicht mehr im Garten Eden leben und warum das so ist und was das mit unserer Arbeit zu tun hat, über das werden wir dann auch noch reden, irgendwann in der nächsten Zeit. Aber der Auftrag ist eigentlich geblieben. Als Ebenbilder von Gott, als kreative Ebenbilder von Gott, sollen wir immer noch Orte schaffen in dieser Welt, in unserer Umgebung, wo Menschen aufblühen können, wo Menschen die grosszügige Liebe von Gott erleben können, wo sie gute Gemeinschaft haben dürfen, wo sie Ermutigung erleben dürfen, wo sie Befähigung erleben dürfen. Jetzt könnte ich alle von unseren Werten aufzählen und so weiter. Das sind Orte, wie Gott sie sich ursprünglich mit dem Garten Eden gedacht hat. Und der John Mark Comer sagt dann in seinem Buch, wir sind beauftragt, eine Welt zu schaffen, die dem Garten Eden ähnelt. Nicht einfach ein Garten, sondern in der Art und Weise. Ein Ort, wo Menschen aufblühen und Gott begegnen können. Und darum, wenn du morgen wieder einen Lehrling bei dir hast und du dem einen Job beibringst, wo er dann wieder selber etwas damit arbeiten kann, dann machst du Garten-Eden-Arbeit. Du tust Leute fördern. Wenn du in der Schule Kindern etwas beibringst, machst du Garten-Eden-Arbeit. Weil du Kinder fördern und ihr Potenzial reinbringen. Wenn du selber Kinder hast und du schaffst es daheim, wo sie Sachen entdecken und lernen und so weiter, dann schaffst du Garten-Eden für deine Kinder. Und darum ist unsere Arbeit so wichtig. Jede Arbeit, wo das Potenzial, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, auf irgendeine Art weiterentwickelt und braucht, ist Arbeit im Sinn von Gott. Darum auch, wenn du putzt irgendwo, du hilfst, dass Chaos nicht überhand nimmt. Oder wenn du, weiss auch nicht, verantwortlich bist, dass die Lichtsignale funktionieren. Du hilfst, dass es kein Chaos gibt in dieser Welt. Und so weiter. Wir können ganz viel aufzählen. So viel, alle Arbeit, die wir machen, ist Arbeit für Gott, wenn sie da ist, vom Potenzial entwickelt. Ja, ich hoffe, dass die erste Predigt von dieser Reihe, dass wir gemerkt haben, dass Arbeit im Sinn von Gott kreativ, konkret, erfüllend sein kann und dass deine Arbeit, die du machst, vom Montag bis Freitag, wichtig ist, weil du herrschst, du vermehrst, du füllst. Und das ist etwas, wo ganz wichtig ist, weil wir etwas beitragen zu dem Schöpfungsprojekt von Gott. Eine Gefahr gibt es, und mit dem werde ich abschliessen. Die Gefahr ist, dass unsere Arbeit uns so wichtig ist, dass wir uns über das definieren. Und dass unsere Arbeit eigentlich wichtiger ist als Gott. Dass das zu unserem Gott wird. Und dann, glaube ich, wird Arbeit etwas Negatives. Weil Arbeit soll nicht uns definieren, sondern es soll das sein, was aus uns rauskommt. Das, was uns definieren soll, ist etwas anderes. Wir sehen das sehr schön im Leben von Jesus. Jesus war die längste Zeit von seinem Leben eigentlich Handwerker. Er war dann nur kurze Zeit Prediger und Heiler und was er sonst noch war, Lehrer. Aber interessant bei ihm sehen wir, dass er seinen Wert nicht aus seiner Arbeit geholt hat, sondern hat seine Arbeit oder seinen Wert hat er geholt aus seiner Nähe zu seinem Vater im Himmel. Wo Jesus getauft worden ist, heisst es nachher, gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und weil Jesus für dich nicht nur gelebt hat, sondern auch für dich am Kreuz gestorben ist, darum gilt dieser Satz auch für dein und mein Leben. Gott denkt das auch über dich und über mich. Und er sagt: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, und ich habe Freude an dir, unabhängig von dem, was wir arbeiten oder was wir tun. Aber diese Zusage, die gibt uns Kraft, die gibt uns Grundlage, die gibt uns die Energie, dass wir eben wieder arbeiten können, dass wir uns einsetzen in dieser Welt. Das hier gibt uns Grundlage. Ich dürfte mal auf die Bühne kommen von der Band. Ich werde zum Schluss kommen und dich einladen. Einfach für die nächsten Momente. Wir werden nachher die Möglichkeit haben, zusammen ein Abendmahl zu nehmen. Und das Abendmahl ist die Erinnerung daran, dass Jesus handfest für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, damit wir Vergebung haben, damit wir frei sein von Vorwürfen, von Versagen und so weiter. Dass wir unsere Arbeit wieder befreit und gut machen können. Und wenn du heute da bist und du bist vielleicht gar nicht, weißt gar nicht, ob du an den Jesus glaubst oder nicht, dann ist das Abendmahl eine Einladung. Aber es ist freiwillig. Es muss niemand das Abendmahl nehmen. Man darf hinterher gehen, also drei Posten, und das Abendmahl dort nehmen. Und dann feiern wir heute auch noch die Taufe. Vier Leute, die sich entschieden haben, sich taufen zu lassen. Übrigens so, wie Jesus sich auch taufen lassen hat. Und die Taufe ist der Moment, wo man nochmal ganz bewusst auch vor aller Welt eigentlich sagen, ich gehöre zu Jesus und ich brauche Jesus. Und wenn du heute da bist und du merkst, deine Arbeit, die stresst dich eigentlich, die macht dich kaputt, auf irgendeine Art, dann ist vielleicht nicht die erste Antwort, dass du jetzt einfach könntest und irgendwo herreisest, sondern die erste Antwort könnte sein, dass du zu Jesus gehst und sagst: Jesus, ich brauche Hilfe, ich brauche dich. Ich brauche jemanden, der mir ins Leben sagt: Du bist mein geliebter Kind, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir. Und ich bin heute Morgen mit dem Eindruck verwacht und denke, wir taufen heute vier Personen, aber es könnte noch sein, dass vielleicht jemand da drin ist, der mit dieser Frage kämpft, ob er sich taufen lassen oder nicht. Und ich lade dich ein. Du darfst spontan dich heute auch taufen lassen, wenn du das willst. Wir haben nachher Zeit vom Lobpreis, vom Abendmahl. Und vielleicht redet Gott der Heilige Geist in dein Leben hin und lädt dich ein und sagt: Mach den Schritt. Taufe ist kein Pokal für mega gute Christen. Taufe ist der erste Schritt eigentlich mit Jesus. Es ist die Eingangstür auf ein Leben hin mit Jesus. Und ich glaube, ich bin überzeugt, wenn Jesus unser Herr ist im Leben, wenn er uns Kraft gibt im Leben, dann wird auch die Arbeit in unserem Leben einfacher sein. Auch dort, wo es herausfordernd ist, auch dort, wo es schwierig ist, gibt Gott uns die Kraft dazu. Ich lasse die Einladung im Raum stehen. Vielleicht spricht es jemand an, vielleicht auch gar nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich will es so stehen lassen. Und ich will einfach noch beten. Und nachher sind wir eingeladen fürs Abendmahl. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du unsere Arbeit kennst und dass du unsere Krämpfe kennst in der Arbeit. Du bist selber in dieser Welt gewesen, du hast geschafft, du hast handwerklich geschafft. Und Vater, du bist der, der auch immer noch am Schaffen ist in dieser Welt, der seit der Schöpfung dran ist, Gutes hervorzubringen aus dieser Schöpfung. Und Jesus, ich bitte dich für all uns, wenn wir an unsere Arbeit denken, zahlt oder unbezahlt, daheim oder im Büro oder wo auch immer, in der Firma, in der Schule, dass du uns ganz neu eine Sicht gibst, wie gut und wie wichtig unsere Arbeit ist. Weil du der bist, der das Potenzial in die Welt gelegt hat und wir dürfen uns beteiligen an diesem Projekt. Und Jesus, ich bitte aber auch für all die, die heute da sind und einen Krampf haben mit ihrer Arbeit. Lass du sie ein zu dir, an dein Herz. Lass du sie spüren, dass du sie liebst, dass du sie siehst, dass du sie liebst, einfach als Person, wo sie sind. Und danke, Jesus, dass wir bei dir Vergebung und neues Leben bekommen. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz und dass du lebst. Und wir das dürfen überkommen von dir. Amen.